Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wer bin ich? Diese kleine Themenreihe bewegen wir uns noch fort. Heute mit dem Thema Vergleichen. Ich habe meine Nike-Schuhe an. Das war das letzte Mal das Thema. Ich bin der die Markenklamotten trägt. Und dann bin ich richtig wertvoll, wenn ich das so habe, was so die anderen haben. Ich bin, was ich habe. Ja, das hat auch schon wieder was mit dem Vergleichen zu tun. Ja? Das reicht einander die Hand. Ich kann gar nicht anders, als mich immer wieder mit anderen Menschen zu vergleichen. Das scheint so in unserer DNA zu stecken, dass wir so einfach ticken. Viele Menschen sind ja ausgezeichnete Prediger. Ich meine jetzt nicht so auf den Gottesdienst bezogen, sondern in ihrem Leben. Sie predigen durch das, was sie anhaben, also durch ihr Outfit. Sie predigen durch ihr Auto und dem dazugehörigen Fahrstil. Manchmal mit dem Smartphone und deren Gebrauch. Sie predigen damit über das, was für sie Bedeutung hat, was ihnen wichtig ist, was sie ausmacht. Ich bin das, was ich habe, ist häufig ihre Botschaft. Und dann kommt noch ihr Lebensstil hinzu oder ihre Leistungen. Ohne Worte vermitteln sie, ich bin das, was ich kann. Und beides fühlt sich richtig gut an. Es macht mich zu Mr. oder Mrs. wichtig. Wenn da nicht die Sache mit dem Vergleichen wäre. Weil es gibt ja immer jemanden, der besser ist oder mehr hat als ich. Und dann kann der Schuss tatsächlich nach hinten losgehen. Und darüber haben wir das letzte Mal schon ein bisschen nachgedacht. Über diesen einen Satz des Sohnes, der vom Vater abgehauen ist und der dann sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und er folgerte so aus seinem Denken heraus, wenn ich meine jetzige Situation mit dem vergleiche, was ich mal hatte, na dann Prost Mahlzeit. Mein Leben, meine Entscheidungen und wie es mir damit ergangen ist, sprechen doch eine deutliche Sprache. Ich habe mein gesamtes Leben gegen die Wand gefahren. Deswegen verdiene ich es nicht mehr, ich bin es nicht mehr wert, noch länger zur Familie zu gehören. Schande anstelle von Gnade über mich. Gut, dass Gott da anders denkt. Gut, dass Gott da etwas anderes sagt und ihm auch gar nicht so sehr zugehört hat. Seine Antwort war, heute wird gefeiert. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, aber jetzt bist du wieder da und du bist und bleibst mein Sohn. Ich liebe dich. Die schlechte innere Stimmung des Sohnes begann mit seinem beurteilenden Vergleichen. Auf der einen Seite erhielt er dadurch Motivation. Was hatte ich nicht alles, als ich bei meinem Vater war? Das hat ihn dazu bewegt, zurückzugehen zum Vaterhaus. Aber auf der anderen Seite waren da die Selbstanklagen, die Selbstzweifel und die eigene Verurteilung. Ich bin es nicht mehr wert. Ich bin nichts wert. Er hatte sich also selbst in Not gebracht, aber das Vergleichen setzte noch einen obendrauf, verdoppelte die Not. Und ich denke, wir haben es ja gesehen, wie viele Personen bei der letzten Predigt das Vergleichen ein Like gegeben haben. Ich denke, wir alle kennen es und wir machen es auch. Wir vergleichen einander. Und das führt sehr häufig zu Selbstzweifel, genau zu diesen Anklagen, und es macht uns klein. Und deswegen stimmt es meines Erachtens, was hier als Zitat aufgeschrieben ist, der Vergleich ist der Dieb der Freude. Eben war ich noch völlig aus dem Häuschen, ein guter Lobpreis, dann vergleiche ich mich, ich kann die Texte nicht auswendig wie die anderen. Hätte ich mich nicht draußen hingestellt. Futsch ist es mit der Freude. Wir jagen unseren Selbstwert mit dem Vergleichen in den Keller. Und im Keller geht die Freude flöten. Und das geht mit ganz einfachen Sachen. Es mag sein, dass deine Freundin besser aussieht als du. Oder dein Bruder, du stellst fest, dem fällt alles im Schoß und du musst büffeln und büffeln. Der andere in der Schule oder auf der Arbeit hat immer die besten Sachen an und du kannst es dir nicht leisten. Und dein Arbeitskollege, der genauso alt ist wie du, der scheint in einen Jungbrunnen gefallen zu sein. Das Gleiche gilt für sportliche Leistungen oder das, was wir als fromm bezeichnen. Also richtig geistlich zu sein. Und obwohl wir das merken, das tut uns gar nicht gut, wenn wir so einander vergleichen, machen wir ungeniert damit weiter. Das Vergleichen scheint in unseren Genen verankert zu sein. Selbst der Blick in den Spiegel, also wenn ich mich nur mit mich selbst vergleiche, kann tatsächlich auch dazu führen. Ich habe euch das mal so mitgebracht, hier auf dieser Folie. Die Wahrnehmung beim Vergleichen ist natürlich zu hinterfragen. Aber es scheint tatsächlich vielleicht zu sein, dass wir Männer uns immer ein bisschen besser sehen, wenn wir in den Spiegel schauen, als die Frauen. Eben hier der Mann, der eine sehr gute Figur hat, wohlgeformt, hat ihm viel gekostet, dieser dicke Bauch, aber im Spiegel sieht er, ich bin Mr. Arnold Schwarzenegger oder sowas. Während die Frau, die wirklich schlank ist und super aussieht, wenn sie im Spiegel schaut, sagt sie, Mensch, bin ich dick? Also wir merken es, das Vergleichen bringt uns in Nöte. Es kann einmal die Not sein, dass ich überheblich und stolz werde und mich völlig überschätze. Das geht immer auf Kosten der Beziehungen. Oder aber es reißt mich herunter und ich sehe mich minderwertig und abgelehnt. Das ist ja gerade die Not mit dem Vergleichen. Entweder bin ich immer besser als die anderen und damit schaue ich von oben nach unten. Oder aber ich bin nicht so hübsch, nicht so sportlich und nicht so schlank. Und so kann ich mich nicht freuen über das, was der andere hat, was er kann und wer er ist. Vielleicht fragst du dich, ja, wenn ich das sehe bei mir im Umfeld, alle sind irgendwo in einer festen Beziehung, nur ich nicht. Ich bin immer noch Single. Stellt sie dann nicht die Frage, was ist mit mir los? Andere in der christlichen Gemeinde geben ständig Zeugnis darüber ab, wie gut Gott ist und wie stark sie gesegnet sind. Sie scheinen immer online mit Gott zu sein und er schmeißt ein Geschenk nach dem anderen vom Himmel. Und du gehst permanent leer aus. Und du fragst dich, was hat er, was hat sie, bitteschön Gott, das ich nicht habe? Versteht ihr, der Vergleich ist der Dieb der Freude. Aber nicht jedes Vergleichen ist schlecht. Paulus konnte ja auch ganz locker mal sagen, nehmt mich zum Vorbild. Oder auch Jesus sagte, ein Beispiel habe ich euch gegeben, macht es mir doch nach. Johannes 13 bei der Fußwaschung. Und im Epheserbrief heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Kapitel 5, Vers 1. Also sich vergleichen, um vom anderen zu lernen, ihn als ein Vorbild zu nehmen, das macht Sinn, das kann empfohlen werden. Denn dieses Vergleichen führt zu einer dreifachen Quelle, die ich hier vorne angezeigt habe. Es motiviert mich, es schenkt mir Kraft durch Inspiration und ich kann mich tatsächlich damit identifizieren, weil es mein Leben aufwertet. Natürlich wissen wir, Vorbilder können auch negativ sein. Das hängt wiederum mit deinem Lebensumfeld zusammen. Um in einer bestimmten Clique dazuzugehören, dich also damit zu identifizieren, bist du bereit, allen Preis zu bezahlen. Dabei wissen wir doch, manche Foto eines Hundes ist sauberer als der Charakter eines Menschen. Aber bleiben wir doch mal beim Positiven stehen. Vergleichen wir uns mit den Vorbildern, die unser Leben bereichert, die unser Leben Gutes getan haben, wo wir etwas sehr Wichtiges für unser Leben gelernt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele unter uns jetzt Geschichten erzählen können, wo Menschen ihr Leben gekreuzt haben, wo sie bestimmten Personen begegnet sind und sie haben einen sehr, sehr guten Einfluss auf das eigene Leben gehabt. Denk mal ein bisschen darüber nach. Wer hatte einen sehr guten, positiven Einfluss auf dein Leben? Und ich schenke euch jetzt 3 Minuten, um euch darüber auszutauschen. Und wer so alleine sitzt, geht einfach zu jemand anders, der alleine sitzt. Und die übers Internet schauen, ihr habt sicher noch ein paar andere dabei. Erzählt doch mal einander, welche Personen euch wirklich gut geprägt haben, Vorbild waren in eurem Leben. Ich stoppe die Zeit, 3 Minuten, und dann machen wir weiter. Ich komme mal zu dir. Wer ist denn deine Person? So, schon sind 3 Minuten um, sogar fast 4 sehe ich gerade. Das geht dann schnell, gell? Wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, welche Spuren haben Menschen in mir hinterlassen. Und manchmal braucht man so auch eine Anregung. Nicht bei jedem waren es die Eltern, sondern da war vielleicht genau das Gegenteil. Oder auch das eigene Lebensumfeld vielleicht so zerstörerisch, dass da nichts zu gewinnen ist. Aber es gibt so viele gute Bücher, die haben ja Menschen geschrieben, die inspirieren, motivieren und Kraft schenken. Ich staune halt über einen Arthur Sieger, der, obwohl er so schwer herzkrank ist, ständig Menschen wertschätzt und ermutigt. Das kann ich so nicht. Und das inspiriert mich, wie jemand, der selber so leidet oder so schwer krank ist, so positiv zu seinem ganzen Leben ist. Also wir haben viele Geschichten wahrscheinlich zu erzählen, wenn wir ein wenig länger darüber nachdenken. Wer bin ich? Die Not mit dem Vergleichen. Vielleicht könnten wir auch sagen, konzentriere dich nicht auf das, was fehlt, sondern auf das, was vorhanden ist. Nimm das Vergleichen als Motivation, Inspiration und Identifikation. Das ist hilfreich und sinnvoll. Und auf diese Weise können wir auch von Jesus Christus selbst lernen. Nehmt euch Gott als Vorbild. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er hat den unsichtbaren Gott sichtbar gemacht. Also schauen wir doch einfach mal hinein, wie hat er denn dieses Thema mit dem Vergleichen, wie hat er das angegangen, wie ist er damit umgegangen? Und hier ist es erstaunlich, wie oft er das zum Thema gemacht hat. Er stellt fest, also wenn es um Neid, Eifersucht geht, um Zank und Streit, ist immer dieses Vergleichen die Ursache gewesen. Und ich habe einfach mal so ein bisschen reingeschaut, wo ich das finde. Jetzt funktioniert es gerade mal wieder nicht. Will nicht? Dankeschön. Also wir sehen hier zum Beispiel in seinen Gleichnissen, ich habe jetzt mal nur 2 herausgegriffen, wo er das thematisiert. Die Arbeiter im Weinberg. Da stellt ein Besitzer Leute an. Die fangen schon sehr, sehr früh an zu arbeiten. Und es geht so weiter, die Geschichte. Und am letzten eine Stunde noch Arbeitszeit. Und er stellt immer noch welche ein, die jetzt eine Stunde arbeiten müssen. Das heißt, der zeitliche Aufwand von denen, die jetzt vielleicht 9, 10 Stunden gearbeitet haben, im Vergleich zu dem, der eine Stunde gearbeitet hat, der wurmt uns, wenn wir diese Geschichte lesen. Es ist die Spannung von, das habe ich mir verdient und lass dir an meiner Gnade genügen. Und Jesus sagt, ey, warum ärgert ihr euch darüber? Selbst im Wissen darum, dass der eine Stunde gearbeitet hat, wirklich auch diesen einen Denar braucht, um seine Familie zu versorgen und dass er nicht schon wieder morgen mittellos da steht und vielleicht zu einem Dieb wird, um sein Leben zu überstehen. Jetzt selbst wenn wir wissen, wie gut Barmherzigkeit und die Güte Gottes ist, ärgern wir uns darüber, dass einer, der nur eine Stunde dabei war, das Gleiche bekommt, der ich vielleicht 8 oder 9 Stunden gearbeitet habe. Oder nehmen wir diese ganze Sache mit den 2 verlorenen Söhnen. Den jungen Sohn habe ich schon zur Sprache gebracht. Aber auch bei dem älteren Sohn lesen wir genau Ähnliches. Er beklagt sich, juristisch gesehen zu Recht, über die Entscheidung seines Vaters. Denn es war durchaus legitim, das Erbe auszubezahlen. Man bekam 1/3 vom Gesamtvermögen. 2/3 behielt der ältere Sohn, weil er war ja auch verantwortlich für seinen Vater, die Mutter und für den ganzen Hof. Also brauchte er etwas mehr Anteile. Jetzt kommt der jüngere Sohn zurück und er bekommt alles wieder zurückgeschenkt. Das ist unfair. Gnade ist absolut ungerecht. Kein Wunder, dass sich der Ältere beschwert. Aber er hat seine Freude verloren. Vielleicht geht es dir so auch. Du dienst bereits seit Jahren in dieser Gemeinde oder irgendwo für das Reich Gottes, aber deine Mitarbeit wird nicht gesehen, nicht belohnt, nur als selbstverständlich hingenommen. Und dann kommt da einer, von jetzt auf gleich, hat ein komplett verkorkstes Leben. Und er steht in der ganzen Gemeinde absolut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und du denkst nur, weil das Traum ist ja gar nicht zu sagen, ist das gemein, ist das fies. Das hat er nicht verdient. Und ich frage mich, wer sind wir? Einer, den die Liebe Gottes gefunden hat oder jemand, der um Ansehen kämpfen muss? Also Jesus erzählt Gleichnisse, aber er erzählt auch viele Geschichten, seine Kurzpredigten. Und da geht er immer wieder auf dieses Thema ein. Zum Beispiel bei dem Geschichte von dem Pharisäer und den Zöllner, die im Tempel sind und eine fromme Sache machen, nämlich sie beten. Und der Pharisäer betet, danke Gott, dass ich nicht so bin, ich will auf keinen zeigen, nicht so bin wie der da. Kennst du das? Selbstgerechte Gebete? Nicht, was du lebst, macht dich bedeutend, sondern der, der in dir lebt. Nicht dein Vergleichen macht dich groß, sondern deine Ehrlichkeit, so wie der Zöllner einfach sitzt und sagt, ich hab's nicht verdient, ich brauche nur Gnade. Stolz bläht auf, Demut wird von Gott belohnt. Gerechtfertigt kann der Zöllner nach Hause gehen, während der Pharisäer nur mit seinen Worthülsen erfüllt ist. Es ist deine Entscheidung, was du wählst. Oder nehmen wir diese Rubrik aus der Bergpredigt, wenn es darum geht, spenden, beten und fasten. Immer wieder sagt Jesus, wenn du gesehen werden willst, sodass andere sich mit dir vergleichen, dann bekommst du nur Schulterklopfen, aber überhaupt keine Anerkennung von Seiten Gottes. Also kannst du noch so fromm, noch so lange beten, es bringt dir nur Dank der Menschen ein, die sich von deiner Scheinheiligkeit blenden lassen. Aber dir tut es nicht gut. Und du kannst noch so viel spenden, nachher in die Kollekte reintun. Der Kassierer sagt dir Dankeschön. Aber wenn du einen Dank von Gott haben willst, kommt es nicht auf die Menge des Geldes an, die du spendest, sondern auf dein Herz. Wer gesehen werden will, wer auf die Außenwirkung abzielt, hat schon gerade verloren bei Gott. Denn bei Gott geht es immer um das, was echt ist und ehrlich ist. Und dann haben wir noch eine 3. Rubrik, dass Jesus auch mal so weit gehen muss, dass er eingreifen muss in ein bestimmtes Geschehen. Vergleichen führt immer dazu, dass ich nicht das erkenne, wofür Gottes Herz schlägt, weil ich dann nur mich sehe und dann gleichzeitig wieder verletzt bin oder wieder zu stolz bin. Da gibt es diese großartigen Szenen und es ist schon erstaunlich, wie oft die Freunde, die Nachfolger von Jesus darüber diskutiert haben, wer der Größte ist. Wer den besten Platz bei Jesus bekommt, in seiner Nähe sitzen darf. Selbst als Jesus Christus von seinem Sterben spricht und er traurig ist und das jeder seiner Freunde sehen musste, heißt es einmal ganz locker, sie reden gleich danach darüber, ja, wer ist denn bei uns der Mister wichtig? Wer groß oder wer der Erste sein will, wird ein Diener sein. Wer ständig prahlen muss, prallt auf Widerstand der anderen. Die Größe deiner Persönlichkeit zeigt sich nicht daran, wie wichtig du dich nimmst, sondern wie wichtig du andere nehmen kannst, ohne dich dabei zu verbiegen. Oder ich habe hier diese Stelle aus Johannes 21, Vers 19 noch gewählt. Das ist nach der Auferstehung von Jesus Christus. Er ist im Gespräch mit Petrus und dann kommt zum Ende des Gesprächs, sagt Jesus sehr deutlich, Petrus, du wirst für mich sterben. Und als das Petrus so ganz langsam checkt, was Jesus da gesagt hat, sieht er Johannes, der bekanntlich der Lieblingsjünger von Jesus ist. Und er stellt die Frage, was ist denn mit dem? Wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Wird er auch sterben oder bekommt dein Lieblingsmensch wieder eine Ausnahme? So lese ich das. Und jetzt die Antwort von Jesus, völlig krass. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Das ist eine krasse Antwort, oder? Was kümmerst dich darum? Das ist nicht dein Bier. Folge du mir nach. Der Wert deiner Person hängt also nicht von dem ab, was dir passiert, sondern wem und was du folgst. Dein Wert hängt davon ab, wem oder was du folgst. Also Jesus musste immer wieder das Problem des negativen Vergleichens angehen. Offensichtlich wusste er, wie schwer es uns fällt, einfach ungeniert und vertrauensvoll zu leben. Zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, was ich kann und damit glücklich zu sein. Und deswegen, so meine ich zumindest, vergleicht er uns auch in der Bergpredigt mit den Vögeln und den Lilien auf dem Feld. Vögel und Lilien, Mohnblumen und Spatzen, die üben auf uns keinen Druck aus, wenn wir uns mit ihnen vergleichen. Die vermitteln uns nicht, werde so wie ich. Sondern kann ich einfach sagen, okay, Gott sorgt ja wirklich für sie. Und Jesus bringt seinen Leuten dabei, wenn ihr euch ständig Sorgen macht und Ängste euer Leben klein halten, wenn euch Vertrauen so schwer fällt, weil ihr denkt, ich gehe leer aus, ich bekomme nicht genug, der andere ist aber viel bedeutender in Gottes Augen, dann vergleicht euch doch bitte, so würde es heute sagen, mit den Saatkrähen auf den Feldern und nehmt die Mohnblumen als Vergleich. Beide werden versorgt, ohne dass sie etwas leisten müssen. Und dennoch bleibt ihr Wert unveränderlich gut. Ja, sogar noch mehr. Selbst Salomo mit all dem, was er hatte, ist nicht vergleichbar schön wie so eine Mohnblume, die aus einem Kornfeld heraus leuchtet. Wie viel mehr bist du doch wertvoller als so ein Spatz, als so eine Saatkrähe, als eine Lilie, als ein Löwenzahn, eine Mohnblume. Ich habe euch dazu eine frei erfundene Geschichte mitgebracht. Vielleicht ein Traum, beurteilt es selbst. Rita und ich, Rita ist meine Frau, sitzen gemeinsam auf einem wunderschönen Berghügel zum Picknick. Vor uns ein perfektes Panorama. Auf der linken Seite Sonnenaufgang mit Meeresblick. auf der rechten Seite von der Abendsonne erstrahlte Bergkulisse. Im Traum ist alles möglich. Rita saß direkt neben mir, tief ergriffen auf einer samtigen Wolldecke, bei Kerzenschein, tief umschlungen, Romantik pur, aus ihrer Sicht. Auch für mich gab es ein entsprechendes Panorama. Zur rechten Seite ein gekühlter Bierkasten und zur linken ein großer Grill, auf dem die Steaks schon braten und ihren Duft verbreiten. Aber achtet mal darauf, was jetzt passiert. Seht darauf. Ganz weit hinten, als ob es Jahre zurückläge, türmen sich dicke Wolken auf. Ein Sturm bildet sich dort, so alt wie unser Leben. So dunkel, wie wir es bewerten. Im Moment können wir das gar nicht sehen, denn wir waren auf unser Picknick, auf uns selbst und die wunderbare Landschaft konzentriert. Staunend, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und diesen wunderbaren Augenblick konnten wir einander ungetrübt genießen. Wir wussten uns geliebt, geborgen und getragen. Doch da passierte es. Eine kleine Unachtsamkeit meinerseits, ein umgekipptes Glas Rotwein, der war auch noch da, und Rita schaut sich um und bei diesem Blick erschrickt sie. Auf einmal sieht sie diese dunklen, schwarzen Wolken. Sie waren weit, weit entfernt, aber in diesem Moment packte sie eine innere Unruhe. Jörg, schau, ein Gewitter zieht heran, wir müssen einpacken. Jetzt musste ich mich auch umdrehen, um das heranziehende Gewitter zu sehen. Aber es zog nicht heran, es kam nicht näher, es sah nur so aus. Aber dieser vergleichende Blick nach hinten, in deine Vergangenheit, veränderte nicht nur die Stimmung, sondern das gesamte perfekte Picknick, unser Leben. Genau in diesem Augenblick tauchte wie aus dem Nichts ein Spatz auf, setzte sich keck neben den Brotkorb und pickte sich die dort befindlichen Brotkrumen auf. Es war, als ob dieser Spatz wie in einem Märchen erzählen konnte, sprechen konnte. Hey, ihr beiden, was seid ihr so ängstlich? Es ist doch prima Wetter. Schaut auf mich. Vergleicht euch mit mir. Es schmeckt mir prima. Wieso lasst ihr euch durch die schlechte Sicht nach hinten euren Appetit verderben? Und damit auch die gute Laune. Mit diesem Satz war er verschwunden. Aber mit ihm auch die negativen, sich auftürmenden Gedanken in unserem Inneren. Recht hat er. Kommt, wir lassen es uns nicht vermiesen. Die Gläser wurden erhoben und die Aussicht wieder blendend gut. Wir fühlten uns in seinem ganzen Sein pudelwohl. Jedoch konnten wir auf einmal weit vor uns irgendwie so ein Tier ausmachen. Es war kein Reh, kein Kaninchen, nein, es sah aus wie ein Puma, Löwe, Bär oder noch was Schlimmeres. Ein ungeheuerlicher Mückenschwarm. Das machte uns nervös. Wieder überfiel uns Unruhe. Kommt, lasst uns zusammenpacken und uns zu Hause einschließen. Dann kann uns nichts passieren. Doch genau inmitten dieses Satzes kam wieder der Spatz aus dem Nichts. Er pickte sich am restlichen Steg fest. Hey, der macht sich an mein Fleisch heran, sage ich und malte mir innerlich bereits Sanktionen gegen den Spatz aus. Aber da war es wieder. Wie zuvor. Es war, als ob der Spatz mitten in mein Gewissen, nein, eher mitten in unser Herz hineinsprach. Hey, ich habe das Tier da hinten auch gesehen, da vorne. Bitte glaubt mir, ich stehe viel eher auf der Speisekarte dieses Wesens. Aber schaut her, seht mich an. Ich nehme mir gerne von eurem Essen. So ist für mich gesorgt. Aber was ist mit euch? Warum nehmt ihr dauernd Sorgen wie Medizin zu euch, anstatt das Leben zu genießen? Warum dürfen Ängste euer Leben bestimmen, wenn ihr nach vorne blickt? Kann es sein, dass ihr die falschen Dinge oder Personen in den Blick nehmt? Habt ihr niemanden, der auf euch aufpasst? Mit dieser Frage war mein Traum und ist meine Geschichte zu Ende. Habt ihr niemanden, der auf euch aufpasst? Sicher habt ihr das Bibelwort erkannt, was hinter dieser Geschichte steht. Jesus hat es gesagt. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Sich nicht sorgen beginnt mit dem Sehen. Wir benötigen auf jeden Fall ein gutes Auge. Die Aufforderung lautet ja, seht, schaut auf die Vögel. Es ist nicht die Sorge, sondern das Sehen, das Entscheidende. Was habe ich im Blick? Wohin schaue ich? Mit wem oder was vergleiche ich mich? Warum mache ich das überhaupt? Auf die Vögel sollen wir schauen, denn diese stellen keinen Anspruch an mein Leben. Unbekümmert leben sie und sie können es, weil sie von Gott versorgt werden. Und Jesus' Botschaft heißt, wie viel mehr seid ihr Gott wert? Wenn sich Gott schon um einen Spatzen kümmert, dann doch erst recht um uns. Wenn Gott schon die Lilie auf dem Feld so wunderbar gestaltet, dann doch erst recht dich. Gott ist für uns, bei uns und sogar durch seinen Geist in uns. Das macht dich unbezahlbar wertvoll. Jedes Mal, wenn du also in der nächsten Woche einen Spatzen siehst, darfst du wissen und sagen, Mensch Gott, bist du gut. Und jedes Mal, wenn es dir gelingt und du nicht zu eilig unterwegs bist und du siehst einen Löwenzahn am Rand einer Mauer hervorkommen, wie er da wächst, mitten aus diesen Steinen heraus, aus dem Gehweg heraus, dann erinnert es dich daran, Gott denkt an mich. Und was willst du mehr? Denn Gott erinnert uns daran, wie er zu uns steht, wie er über uns denkt und wie er mit uns geht. Jeder von uns ist viel mehr wert als ein Spatz oder als eine Lilie auf dem Feld. Also bitteschön, lasst uns klug sein, minimieren wir unser Vergleichen und fokussieren wir uns stärker auf Jesus Christus mit seinen wunderbaren Zusagen. Er ist doch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist derjenige, der uns an Gottes Liebe immer wieder erinnert. Du, Gott, erinnerst mich an Liebe. Danke dafür.
Wenn meine Seele grau ist, nichts macht mehr Sinn. Ich bin ganz oben und ich weiß nicht mehr, wohin ich gehen soll. Wo viele Schatten sind, da ist doch Licht. Ich laufe zu dir, ich vergess dich nicht. Du kennst mich und mein wahres Gesicht. Du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Wozu der ganze Kampf um Macht und Geld? Was soll ich sammeln hier auf dieser Welt, wenn ich doch gehen muss? Wenn mein Tag gekommen ist. Wenn meine innere Stimme zu mir spricht, ich bin taub und hör sie nicht, dann schau mich an und halte mich. Erinnere mich an Liebe, zeig mir, wer du wirklich bist. Erinnere mich daran, wie es sein kann. endet in Unendlichkeit. Da ist ein Fluss, lang und schön. Ich kann das Ende nicht sehen. Ich kann das Ende nicht sehen. Meine Seele grau ist, nichts macht mehr Sinn. Ich bin ganz oben und ich weiß nicht mehr, wohin ich gehen soll. Oh.